Die Radio Wissen. Hörsaal.
Am Mikro heute ist Katrin Ohlendorf. Willkommen. Und ich tauche heute mit euch ab. Ich bin ein totaler Wasserfan. Ich höre dem Wasser gerne zu. Ich liebe es, das Meer zu sehen. Ich schwimme gern. Und ich bin vor allem gerne unter Wasser. Diese Welt fasziniert mich wahnsinnig, auch weil dort, im Wasser, im Ozean, dem größten zusammenhängenden Ökosystem der Welt wohlgemerkt, noch so vieles unentdeckt und unerforscht ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass das Wissenschaftsjahr 2016-2017 sich um Meere und Ozeane dreht und es deshalb Land auf Land ab viele Vorträge zum Thema zu entdecken gibt. Ein paar davon werden wir dieses Jahr auch im Hörsaal haben. Und ich kann schon mal so viel sagen, ihr ahnt es wahrscheinlich, es gibt nicht nur Erfreuliches zu berichten. Leider.
Wir haben eine Erde und die hat einen Ozean. Wir haben mehr Menschen, die mehr von den Ressourcen brauchen, aber nur eine endliche Umwelt um uns herum. Das muss man alles ein bisschen klug behandeln, sonst kommt man an diese Grenzen und dann wird es sehr knapp und dann wird es für alle schwierig. Das Meer ist auch Klimapuffer von uns. Das gibt uns moderatere Klimata, als wir einen Planeten ohne Meer hätten. Das Meer ist auch Kulturraum. Die Zukunft der Meere: zu warm, zu hoch, zu sauer. Wir haben schon viele Sachen kaputt gemacht. Das Meer müssen wir nicht auch noch kaputt machen. Am Ende liegt es darum, wie wir uns verhalten.
Mahnende Worte von Martin Fisbeck stammen die. Mit ihm machen wir den Auftakt in Sachen Meere und Ozeane. Martin Fisbeck ist Professor für physikalische Ozeanographie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ozeanzirkulation und Klimaveränderung gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten und er kennt das Meer in- und auswendig, könnte man sagen. Und er ist ein absolut begeisterter Meeresforscher und das ist ziemlich ansteckend, wie ihr gleich merken werdet. Fisbeck spricht über den Zusammenhang zwischen uns und dem Ozean und was das für die Zukunft des Ozeans bedeutet möglicherweise. Er gibt uns einen Überblick über den aktuellen Stand der Meeresforschung, also mit welchen Methoden und Mitteln wird geforscht, wie sieht zum Beispiel die deutsche Forschungsflotte aus. Er erklärt aber auch, welche Erkenntnisse gerade aktuell sind und wie Prognosen gemacht werden. Wir lernen zum Beispiel etwas über den Meeresspiegel, warum er an einigen Stellen ansteigt, an anderen aber sinkt. Über Gefahren wie Vermüllung, Erwärmung oder auch CO2-Gehalt des Wassers. Aber auch Chancen, Ressourcen, also Schätze, die wir noch bergen können. Mensch und Meer, die Zukunft des Ozeans, so heißt der Titel seines Vortrags. Gehalten hat er ihn auf Einladung der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, am 30. November 2016. Und zwar im Rahmen der Reihe Exkurs, in der DFG-geförderte Forscher ihre Arbeit vorstellen. Martin Fisbeck.
Ich bin geboren, da waren 3 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Und wir sind jetzt hier, 2016, hier oben mit 7,5. Das heißt, in meiner Lebenszeit hat sich die Zahl der Menschen mehr als verdoppelt. Das ist gigantisch. Das hat es noch nie gegeben auf diesem Planeten. Wenn Sie ein hartgläubiger Christ sind, dann gab es das bei Adam und Eva einmal. Aber sonst nicht. In einer Generation die Zahl der Menschen verdoppelt. Das ist eine ganz besondere Zeit, erdgeschichtlich gesehen. Und Sie können sich vorstellen, dass besondere Zeiten auch mit besonderen Themen einhergehen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was uns alle antreibt. Und dass mehr Menschen auf dem Planeten schnell wachsen, sich schnell entwickeln. Und dennoch wissen wir, wir haben eine Erde und die hat einen Ozean. Natürlich, die Astronomen arbeiten an anderen Planeten, hören wir öfter mal Nachrichten. Da hat man jetzt einen vielleicht gefunden, der auch vielleicht Wasser haben könnte. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder sich mit dem Thema beschäftigen werden, in großen Zahlen zu einem anderen Planeten zu wandeln. Deswegen ist wahrscheinlich der sicherere Weg für uns zu sagen, wir sollten mit dem, den wir haben, klug umgehen. Und darüber will ich mit Ihnen ein bisschen sprechen. Die Wissenschaft guckt sich diese Themen an im Nachhaltigkeitsbereich und sagt, wenn wir nur eine Erde haben, ja, wie viel ist es denn? Und wie viel dürfen wir nutzen, wenn wir es mit allen teilen wollen? Und da kommt man schnell an diese sogenannten planetaren Grenzen, weil man weiß, naja, es gibt eben nur so und so viele Bäume und so viel Biodiversität und so viel Trinkwasser. Das muss man alles ein bisschen klug behandeln, sonst kommt man an diese Grenzen und dann wird es sehr knapp und dann wird es für alle schwierig. Planetare Grenzen ist ein wichtiges Konzept. Und ich finde das so schön, wenn man die außen hin malt, die planetaren Grenzen, Überfischung, Klimawandel, Süßwasser, Stickstoff und andere Dinge mehr. Und in der Mitte machen wir uns Menschen rein. Und die Frage ist ja, was wollen wir denn als Menschen? Na, wir wollen natürlich Wasser, Ernährung, Einkommen, Bildung, Resilienz, Teilhabe, Arbeit, Energie, viele Dinge mehr und auch pro Kopf in der Regel mehr. Das heißt, wir haben mehr Menschen, die mehr von den Ressourcen brauchen, aber nur eine endliche Umwelt um uns herum. Und die spannende Forschungsfrage ist wirklich, mit wie vielen Menschen auf so einem Planeten kann das gut gehen? 10 Milliarden, 20 Milliarden, 7 Milliarden? Das sind ganz interessante Fragen. Und die Antwort hängt natürlich davon ab, wie wir als Menschen uns verhalten werden. Und darüber wollen wir gemeinsam ein bisschen sprechen. Ich mache jetzt dieses Nachhaltigkeitskonzept ein bisschen Ozean. Sauerstoff, Ernährung, Biodiversität sind wichtige Grundlagen, die das menschliche Leben überhaupt erst ermöglichen. Und da ist natürlich der Ozean, spielt da genauso eine Rolle wie das Land, obwohl wir ja an Land leben und dort viel mehr natürlich nutzen. Das Meer ist auch Klimapuffer von uns. Das gibt uns moderatere Klimata, als wir einen Planeten ohne Meer hätten. Das ist für uns Menschen ganz wichtig. Denn wir könnten gar nicht überleben, wenn die Sommer 60 Grad wären und die Winter minus 30. Das heißt, diese moderierende Wirkung des Meeres ist für uns ganz wichtig. Das Meer ist auch Kulturraum. Das machen sich viele vielleicht gar nicht so klar, aber eigentlich weiß man es doch. Denn auch in Bonn fahren viele von Ihnen gerne im Urlaub ans Meer. Und wenn wir das dann machen, wenn wir beide in Sylt im Hotel angekommen sind und in der Rezeption sind, dann kommt euch die erste Frage, ja, wollen Sie ein Zimmer mit Gartenblick oder mit Meeresblick? Ne? Und die meisten von uns sagen natürlich dann, ach, wenn ich schon im Urlaub bin, nehme ich doch lieber Meeresblick. Und dann wird in der Rezeption gesagt, ja, es kostet aber 30 Euro mehr pro Nacht. Und das sagen wir dann auch gerne. Und dann kann sie schon sofort daran erkennen, dass wir bereit sind, für den Blick über das Ozean Geld zu bezahlen. Und das würden wir nicht tun, wenn es uns nichts wert ist. Das heißt, diese kulturellen Dienstleistungen des Meeres sind materielle Dinge, die man nutzen kann. Und da sage ich gleich noch ein Wort zu. Wenn man in Europa unterwegs ist, dann geht es natürlich um die Ökonomie Europas und da gibt es viele Schlagworte und Forschungsprogramme. Wir müssen die blaue Ökonomie vorantreiben, mehr aus dem Meer holen. Und die meisten denken, dann heißt es mehr Fischen, haben wir eh schon viel zu viel. Mehr Öl und Gas bohren, müssen wir eigentlich auch noch mehr. Vielleicht mehr Windkraft, das ist vielleicht eine gute Idee, aber es geht eben um Einkommen, Märkte, Arbeit, viele Dinge mehr. Und was die wenigsten, auch Europa am Anfang übrigens, sich nicht so klar gemacht hatte, was ist denn die größte Meeresindustrie in Schleswig-Holstein, in Europa und übrigens auch in China? Fischerei? Gibt es ja kaum noch. Schifffahrt? Schon größer als Fischerei, aber auch nicht. Öl und Gas? Auch mehr, aber auch nicht. Die größte und die Hälfte der Ökonomie in Schleswig-Holstein, Europa und China ist Tourismus. Tourismus. Aber dann ist auch klar, was für ein Ozean wir brauchen, damit das mit dem Tourismus gut funktioniert. Wenn man den also voll mit Ölplattformen stellt, dann nur kommerzielle Aquakultur ist oder alles voller Windparks ist, ganz ehrlich, ich glaube, da wollen sie da nicht hinfahren im Urlaub. Die wollen ja lieber dahin fahren, wo das Meer in unserer Art schön ist, also ein bisschen unberührter, natürlich Lebensraum ist, vielleicht auch mit Tieren und anderen Dingen mehr. Das ist ein ganz spannender Aspekt, den man auch ökonomisch betrachten kann. Und Ozean als Gesellschaften, da geht es natürlich um Gleichhalten, Lebensqualität und auch Dinge wie Handelswege, Fluchtwege und viele Dinge mehr. In Deutschland teilweise positiv belegt. Viele von Ihnen erinnern noch, am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es ja große Flüchtlingsströme auch über die Ostsee, also aus den Ostregionen von Deutschland damals Richtung Schleswig-Holstein, Richtung Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Da war die Flucht über das Meer positiv belegt für uns Deutsche als positive Erfahrung. Ja, die heutigen Flüchtlinge übers Meer im Mittelmeerraum, die sehen wir dann ein bisschen differenzierter. Ne? Die das schaffen, übers Meer zu kommen, finden das toll. Wir sagen, oh, es sind doch ganz schön viele geworden. Sie sehen aber auch, das Meer verbindet uns eben alle und hat eben auch diese Elemente, Seehandel und Dinge wie dieses. Ja, und die spannende Frage ist jetzt wirklich, wie kann das da gehen? Und das wollen wir gemeinsam verhandeln. Ich will noch vorweg eine Sache sagen, warum ich glaube, dass Meeresforschung wichtig ist, aber die auch nicht alleine stehen kann. Wenn Sie ökonomisch argumentieren, dann geht das immer nach der Wertschöpfungskette. Das jeder, der hier in der Wirtschaft unterwegs ist, kennt diese Worte sehr gut. Und ich will das für ihn mal in der Forschung darstellen. Wie ist denn das mit der Wertschöpfungskette in der Wissenschaft oder in der Meereswissenschaft? Und ich glaube, wir in der Forschung sind unterwegs, dass wir uns damit beschäftigen, den Ozean zu entdecken, den Ozean zu beobachten. Das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, denn nur dann kann man ihn verstehen, analysieren. Das macht die Wissenschaft. Wir wollen verstehen, wie der Ozean funktioniert, was da alles ist, warum das da ist, wie das geht. Und wenn alles gut geht und das Verständnis gut ist, dann können wir sogar vielleicht was über die Zukunft sagen. Vorhersagen, Modelle. Und das ist das Wissenschaftsgeschäft. Sie in der Gesellschaft können ja sagen, naja gut, das machen die Forscher, das bin ich eh nicht, hätte ich mal früher machen sollen, wäre vielleicht auch toll gewesen. Aber ich glaube, Sie wollen von uns eigentlich wissen, ja, was kommt denn jetzt eigentlich raus? Ist der Golfstrom wichtig oder nicht? Gibt es mehr Fische oder weniger? Wird das Klima wärmer oder nein? Das heißt, Sie wollen eigentlich gesicherte Aussagen aus diesem ganzen Forschungsbetrieb haben. Und wir machen das eben durch Bewerten, Zusammenfassen, Berichte, sage ich gleich noch ein Wort zu. Und wenn wir das gemacht haben, dann sagen wir, na gut, dann überlege ich mir vielleicht doch ein Naturschutzgebiet einzurichten oder doch mit dem CO2 eine Steuer drauf oder irgendwas anderes. Aber dieses Handeln kommt ja erst, wenn man was verstanden hat und das bewertet hat. Wenn man handelt, oftmals hat man Fragen, hätte ich noch besser gewusst, wie das da oder da ist, dann wüsste ich sicherer, ob ich so oder so das umsetzen muss. Das heißt, das Handeln erzeugt neue Fragen für die Forschung und so geht diese Wertschöpfungskette immer schön im Kreis rum. Die DFG operiert hier, die Politik operiert mehr dort, aber Forschungsprogramme wie unseres oder auch das Future Earth-Programm, wir versuchen, die Akteure ein Stück weit zusammenzukriegen, dass wir auch in den Forschungen, in den akademischen Forschungen mehr darüber reden, über Umsetzungsfragen, über Fragen der Wirtschaft, über Fragen der Politik, über Fragen der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, dass man die gemeinsam verhandelt und das ist uns ein Anliegen. Ich spreche mal über diese paar Elemente davon. Wir fangen mal mit Entdecken an. Ja, das Meer ist groß. Leute wie ich, die Meeresforschung auch aktiv experimentell betreiben, unser Hauptwerkzeug sind Forschungsschiffe. Deutschland ist ein fantastisches Land für Meeresforscherinnen und Meeresforscher, denn wir haben eine sehr leistungsfähige Forschungsflotte. Ich würde mal sagen, alle europäischen Länder beneiden uns darum. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, denn Sie bezahlen das mit Ihren Steuergeldern, dass wir die tolle Möglichkeiten haben, Meeresforschung zu betreiben. Wir haben eben die Polarstern, das ist der deutsche Eisbrecher, das größte deutsche Forschungsschiff mit 120 Meter Länge, gefolgt von der Sonne, die nur wenige Meter kürzer ist. Dann haben wir die Meteor, wo ich in 10 Tagen wieder darauf einsteigen werde, von Kapstadt zu den Falklandinseln, dort 5 Wochen Expedition mache. Das sind unsere globalen Schiffe, die weltweit operieren. Dann haben wir die Merian, die Poseidon und die Alcor, die Heinke, die regionalere Forschung ermöglichen. Und diese Schiffe ermöglichen uns eben überhaupt Meeresforschung zu machen, in dem Sinne, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raus aufs Meer kommen, dort Wasserproben nehmen können, dort Messungen machen, eben vor Ort sein können im Meer. Das sieht dann so aus, da gibt es also Sonden, die man ins Meer lässt, da gibt es Labore. Und ich möchte Ihnen auch sagen, wir arbeiten rund um die Uhr 7 Tage. Da gibt es kein Wochenende und kein Feierabend. Wir machen Schichtbetrieb, genauso wie das aus dem Krankenhaus kennen oder beim Militär. Das machen sich die wenigsten klar, die denken, wir sind auf Kreuzfahrt. Das ist durchaus sehr schön, ich fahre auch gerne auf See, aber ehrlicherweise ist es ein Arbeitsprogramm. Ne? Und da gibt es auch keinen Sonntag und auch keinen Feiertag. Da wird durchgearbeitet 4 Wochen. Da ist manchmal Transit, dass man da mal 2, 3 Tage nicht so viel zu tun hat, aber ehrlicherweise kommt man ziemlich erschöpft da nach Hause davon. Allerdings werden wir gut verpflegt, das ist auch nett und so weiter, aber es ist doch ein Arbeitsschiff eben und kein Erholungsschiff. Wir machen Netzfänge und analysieren Dinge. Das heißt, da wird eine Vielzahl von Arbeiten gemacht, die natürlich dann von den Expertinnen und Expertinnen ausgewertet werden. Forschungsschiffe haben wir in Deutschland einige, da freuen wir uns drauf, aber der große Ozean ist natürlich nicht durch Schiffe alleine zu beobachten. Das wäre gar nicht möglich. Und diese Roboter, die wir haben, hier sieht man mich mit so einem Argo-Float, die sind toll. Die sind automatisch, gehen die auf 2000 Meter Wassertiefe, warten da 10 Tage, dann machen sie sich ein bisschen dicker, kommen wieder nach oben, machen Temperatur, Salz, Druckmessung, manchmal auch Sauerstoff. Können sie oben ankommen? GPS an, Handy an, SMS geschickt, Daten kommen nach Kiel. Wunderbar. Ne? Braucht man nichts machen, das machen die alles automatisch. Und wir haben von diesen ungefähr 4000 in allen Weltmeeren unterwegs ein großes internationales Projekt. Die Amerikaner finanzieren die Hälfte. Wir sind aber auch gut dabei in Deutschland. Das Problem dieser ist aber, die treiben mit der Strömung. Und Wissenschaftler sind immer unzufrieden und immer kritisch. Das ist ja unser Job. Und dann habe ich gedacht, die müssen sich doch mal bewegen können, weil die treiben mit der Strömung irgendwie so weg. Und dann sind sie da, wo man gar nicht sein will. Dann sagt man, da hinten war es doch so toll. Ne? Und deswegen haben wir denen die Flügel gegeben. Die können also nur Öl rauf und runter pumpen und dann gleiten die. Tolle Sache. Wir haben andere Geräte, die wir in der Meeresforschung einsetzen. In der Ausstellung kann man ein paar davon sehen. Hier ist ein Bohrgerät von den Kollegen aus Bremen, von Marum. Es ist weltweit einmalig, dass man in der Tiefsee geologische Proben nehmen kann. Dauermessgeräte, die wir am Meeresboden abstellen und viele Dinge mehr. Das heißt, die Meeresforschung ist auch sehr technisch, sehr ingenieurslastig. Mein Chef Peter Herzig sagt manchmal, die nasse NASA. Wir haben also viele Dinge wie so Satelliten eben im Meer unterwegs. Und das ist toll für die Forscherinnen und Forscher, dass man mit dieser Robotertechnologie so viele tolle Sachen machen kann und das Meer richtig entdecken kann. Dass man Dinge sehen und finden und erproben kann, die vor 50 Jahren gar nicht denkbar waren. Das ist eine tolle Zeit und deswegen haben wir eigentlich keine Nachwuchsprobleme, weil die das alle spannend und toll finden. Und ich hoffe, Sie auch. Ne? Ja, kommen wir zum Verstehen. Ich habe meine Kurve mitgebracht, die vielleicht der eine oder andere kennt. Ist noch nicht mehr jetzt, sondern das ist jetzt hier die Temperaturänderung unseres Planeten. Gezeigt hier die Lufttemperatur, also die unterste Schicht, gemittelt über den ganzen Globus von 1850 bis heute. Und heute ist hier vor 4 Jahren. Und diese Kurve, die wackelt so ein bisschen vor sich her. Die können Sie sich gerne angucken. Und wenn das jetzt eine Fieberkurve wäre, dann würden wir beide sagen, oh, Vorsicht, das ist wärmer geworden. Da muss man aufpassen. Ne? So. Manche in den Medien gucken die Kurven sich ein bisschen anders an. Die sagen, naja, aber wenn man mal genau hinguckt, die letzten 10 Jahre ist doch gar nichts passiert. Fieber ist weg. Na, guck, letzten 10 Jahre alles glatt gewesen. Ne? Wovon die da immer so reden, Klimawandel, das stimmt alles gar nicht. Ne? Wir waren ehrlicherweise da entsetzt von und wussten auch gar nicht, was man da antworten soll. Weil ich gesagt habe, wenn ich so eine Kurve Ihnen zeige, das hätten Sie nie geraten. Da würden Sie sagen, das wird doch wärmer. Ne? So. Aber wenn man das Zweifel sehen möchte, war das sehr opportun. Ne? Und das ist auch teilweise sehr gut gelungen. Ich fand es unlauter, ehrlicherweise, aber das passiert natürlich manchmal. Wir wussten, dass es irgendwann anders wird. Und ja, wenn Sie die Kurve heute angucken, das sind die letzten 3 Jahre, die ist so heiß geworden wie lange nicht mehr. Das wird aber nächstes Jahr nicht mehr so sein, weil wir hatten letztes Jahr ein El Niño-Ereignis. Die Erde schwankt eben auch mit ihren Temperaturen, wie sie in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Wir haben jetzt eine sehr warme Zeit, gerade die letzten 2 Jahre. Ich denke, das nächste Jahr wird wieder ein bisschen kühler werden. Nicht richtig kühler, aber ein bisschen. Das heißt, die Erde schwankt eben auch mit ihren Temperaturen und die Forscherinnen und Forscher, die wollen das wissen. Die wollen nicht nur den Klimawandel verstehen, die wollen auch die Schwankungen verstehen. Das ist eben für uns alles ganz spannend. Aber ich kann nur sagen, mit solchen Aussagen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das ist natürlich auch ganz ruhig geworden, weil natürlich jetzt die Erde das getan hat, was eigentlich alle wussten. Und wir können das eben auch im Meer machen. Die Temperaturen des Nordatlantiks hier, die sind durchaus unruhiger. Da hat man mal ein paar warme Jahre und ein paar kalte Jahre. Und in meiner Forschung, in der Golfstromforschung, da machen wir genau das. Wir wollen verstehen, wie kann es denn sein, dass man mal warme Jahre hat, kalte Jahre, wieder wärmere Jahre hat. Und der Trend ist natürlich auch nur in einem Becken im Atlantik eigentlich ganz gut zu erkennen. Die Roboter, die machen jetzt mehr. Eben haben wir nur geguckt, was in der Luft ist oder an der Oberfläche. Aber eigentlich spannend ist auch mal zu fragen, ja, was macht denn das Meer an sich, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt? Und diese Roboter, die können eben die obersten Kilometer angucken und nicht nur ganz oben die obersten Meter vom Ozean. Und die Kurve ist viel ruhiger. Immer noch Fieber, ne, geht immer noch hoch, aber zackelt nicht so doll. Das liegt eben daran, weil das Meer träge ist. Kostet viel Energie, das Meer zu erwärmen. Und das ist so eine ganz wichtige Aussage für uns. Da sage ich noch ein Wort mehr zu. Und wir sind sehr stolz, dass wir das jetzt mittlerweile durch den Roboter machen können, dass wir viel mehr Daten auch aus dem Inneren des Ozeans kriegen und da viel sichere Aussagen machen können über die Veränderungen. Ja, was passiert, wenn Wasser warm wird? Dasselbe wie wenn Luft warm wird. Warmes Wasser dehnt sich aus. Luft sich erwärmt, dehnt sich auch aus. Kennen wir vom Heißluftballon. Ja, nach unten kann es nicht, da ist der Meeresboden. An der Seite sind die Kontinente. Das Einzige, was überbleibt, der Meeresspiegel steigt. Das kann man hier sehen von 1880 bis heute. In Millimetern jetzt. Das müssen wir mal gemeinsam so ein bisschen nochmal unsere Grundrechenarten erarbeiten. Also hier steht jetzt minus 150 Millimeter. 0 war da durch Zufall 1980. Heute sind wir bei plus 50. Also minus 150 Millimeter bis plus 50 sind 200 Millimeter Unterschied. Wie viel waren nochmal 200 Millimeter? 20 Zentimeter. So viel. Ne? Vom Finger bis zur Spitze des Daumens. Das ist die globale Meeresspiegelanstieg über die letzten 100 Jahre. Ungefähr. Jetzt könnten Sie mich fragen, woher weiß ich das denn? Naja, 1880, da gab es noch keine Klimaforscher in diesem Sinne wie heute, aber der Welthandel hat natürlich dazu gesorgt, dass Schiffe im Hafen irgendwann ankommen. Und jeder Hafenkapitän damals wie heute misst natürlich den Wasserstand. Nicht wegen Klimaforschung, sondern wegen Gezeiten. Und jede Stunde wird das eingetragen in das Hafenhandbuch und diese Hafenhandbücher hat man ausgewertet und daraus hat man abgeleitet, wie der Wasserstand eben 1880 war. Das ist natürlich sehr detektivische Arbeit, muss man viel Korrekturen machen. Seit den 50er Jahren geht das deutlich besser, weil da waren diese Pegel besser. Die wurden auch theodolitisch eingemessen, da sind die Null, war das Null sauberer, dass man sieht, auch die Fehler werden kleiner. Und hier, das sieht man da hinten gar nicht, dieses letzte Stück, das sind die letzten 25 Jahre seitdem, können wir den Meeresspiegel vom Satelliten ausmessen. Denn die Forscherinnen und Forscher, was haben die gemacht? Die haben ein Radargerät genommen, auf den Satelliten geschraubt und gesagt, guck mal runter. und sag mir, wie weit weg ist der Satelliten von der Meeresoberfläche? Und wenn man das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr macht, dann kann man eben auch erkennen, vom Satelliten ganz genau gemessen, wo das Meer steigt, wo es fällt, und im Mittel tut es das. Es wackelt ein bisschen rum, aber es steigt mit einer Rate von ungefähr 3 mm pro Jahr, also 3 cm alle 10 Jahre. Das ist der momentane Anstiegsrate des Meeresspiegels, kann man sehr gut machen. Jetzt hat man einen Satelliten aber, und da kann man das nicht nur global mitteln, sondern auch mal gucken, wie es an jedem Ort so ist. Und das zeigt die nächste Grafik. Und die ist, finde ich, eine der ein bisschen schwierig zu analysieren, aber ich glaube, wir kriegen das gemeinsam hin. Wenn man also diesen mittleren Trend von 3 cm alle 10 Jahre oder 3 mm pro Jahr, wenn das in Hamburg ist, dann ist diese Grafik orange eingemalt. Das ist die 3 mm pro Jahr. Und wenn wir mal gucken, wo Hamburg ist, hier oben, dann kommt genau orange raus. Und der Hamburger Hafenkapitän, der sagt, Klimaforscher, super. Ne? Steht im Weltklimaforschungsbericht drin, 3 cm alle 10 Jahre, 3 mm pro Jahr, bei uns in Hamburg, kommt genau hin. Wusste ich doch, die sind cool, die Jungs. Ne? Jetzt gehen wir mal nach San Francisco. Oh, minus 3 mm, 4 mm über diese 10, auch 20 Jahre. Da sagt natürlich der Kapitän in San Francisco, wusste ich es doch, Klimaforscher lügen, das haben wir alle schon gesagt. Ne? Kommen Sie mal zu mir, können Sie mal Meeresspiegel messen, geht runter. Ne? Ist aber lokaler Meeresspiegel. Oder wir gehen hier in die Südsee, Tuvalu, da ist das dunkelrot. Die sagen, 3 mm pro Jahr, komm mal zu mir. 9 pro Jahr über die letzten 20 Jahre. Bei denen ist Land unter bald. Ne? Die haben nämlich nicht nur so viel gesehen, die haben mittlerweile schon so viel gesehen an Meeresspiegelerhöhungen. Und deswegen kriegen wir von den Regionen manchmal auch Bilder oder Aussagen, dass der Meeresspiegelanstieg schon so schlimm ist. Das hat damit was zu tun, es ist nicht überall gleich auf der Welt. Wir in der Forschung versuchen, das zu verstehen. Ne? Man kann das Mittel gut verstehen, aber diese regionalen Änderungen kommen im Wesentlichen her durch Veränderungen der Winde. Wenn der Wind stärker wird, dann schiebt der Wind das Wasser Richtung Westpazifik und dann kriegen die Inseln dort höheren Wasserstand. Und das Wasser wird dann eben gerade hier von der Westküste der USA weggenommen. Und deswegen fällt der Meeresspiegel in San Francisco. Aber ich will Ihnen nur sagen, Meeresspiegel ist nicht ganz so einfach. Global gesehen ist das alles super, das ist eine schöne glatte Kurve, aber regional ist es schwieriger. Und deswegen hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, vielen Dank, gerade ein Schwerpunktprogramm dazu gefördert, um eben diesen regionalen Meeresspiegel besser zu verstehen. Das ist deutlich schwieriger. Gibt es auch noch viele andere Dinge, die wir diskutieren können. Der Meeresspiegel steigt nicht nur an, weil das Meer wärmer wird, sondern wer mal in Alpen unterwegs ist, sieht ja auch, die Gletscher werden weniger. Wo geht das Wasser hin? Naja, das geht in den Alpen, dann in den Rhein, von Rhein nach Holland und dann irgendwann Nordsee und dann ist es im Meer. Das heißt, alle Gletscher, die schmelzen, landen im Meer und der Meeresspiegel steigt auch wegen Gletschern. Das ist mittlerweile ein deutlicher Beitrag. Der Beitrag der Gletscher ist mittlerweile schon über 20%. Und was wir auch merken, dass die großen Eispanzer, Grönland und die Antarktis, auch schon schmelzen. Und zwar gar nicht so sehr bis 2002, kaum merkbar, aber in den letzten Jahren deutlich mehr. Die Welt wird wärmer und die Eispanzer fangen an, auch zu schmelzen. Das macht uns mehr Sorgen. Denn wir haben sehr viel Festlandeis auf unserem Planeten. Wenn man nur mal Grönland nimmt, wenn Grönland komplett abschmelzen würde, das geht nicht über Nacht, aber wenn es das passieren würde, dann erwarten wir einen Meeresspiegelanstieg von 6 Metern. Das ist das Geomar, nicht mehr Wassergrundstück, da können wir schon Unterwasserlabors in der untersten Etage da haben. Ne? Das wäre katastrophal, auch für uns alle. Das macht man gar nicht ausdenken. Das ist sicherlich 200, 300 Jahre weg. Aber im Moment sind wir auf dem Wege, selbst das zu veranlassen. Die Antarktis, die kennen wir aus den Eiszeiten, wenn die abschmelzt. Das sind gigantische Mengen. Das ist nochmal deutlich mehr. Wir hoffen alle, dass das nicht passiert, weil das wäre wirklich für uns alle ganz schwierig. Ich hatte ja gesagt, 80% der Weltbevölkerung liegt an der Küste. Alle großen Städte sind Küstenstädte. Das wäre eine super große Herausforderung für die. Das ist alles noch nicht so genau. Da ist die Forschung unterwegs. Aber da gibt es schlafende Riesen, die man da nicht wecken möchte, ne? Das Meereis, wissen Sie sicherlich aus den Medien auch, ist im Moment auch deutlich weniger geworden. Na gut, ein wärmerer Planeten macht eben nicht nur Auswirkungen in den Alpen, sondern auch in den Nordpolregionen, Sommereis insbesondere. Wir haben jetzt oft schon fast die Hälfte nur noch bedeckt im Vergleich zu früher. Und auch das Eis, das mal früher noch 3 Meter dick war, ist heute kaum noch dicker als 1 Meter geworden. Da sind sehr große Änderungen schon passiert in den letzten 40 Jahren. Und man erwartet eben, dass die Sommer zunehmend eisfrei werden in der Arktis. Im Winter kommt es dann wieder, aber im Sommer wird es weg sein. Das war die Diagnose. Wie können wir was über die Zukunft sagen? Vorhersagen. Ja, was wir machen in der Meeresforschung und auch in der Klimaforschung, wir nutzen das Verstehen, die Zusammenhänge, wie funktioniert das, die Physik dabei und programmieren die. Das sind einfach physikalische Grundgleichungen, dass man sagt, heute hier warm, dann strömt ein bisschen Wärme darüber. Wenn die Strömung schiebt, dann geht da hinten der Wasserstand hoch. Grundgleichungen der Physik werden sozusagen auf einem Rechner programmiert. Und dann kann man, je nachdem, wie viel Rechenkapazität man hat, auch da vielen Dank an die DFG, die uns da deutlich unter die Arme greift, kann man hier eine Simulation machen von Ozeanströmungen, wie man sie beobachtet. Wir sehen auch Meereis hier. Und durch diese Art von Modelle, Ozean, Atmosphäre gekoppelt, kann man jetzt diese Modelle nehmen und so What-If, was wäre, wenn Szenarien machen und fragen, was passiert denn, wenn mehr CO2 da ist oder wenn die Sonne heller wäre oder weniger Wolken, alle Regenwälder abholzen. All diese Dinge kann man eben im Modellsystem, nicht in der Wirklichkeit, im Modellsystem erforschen, mit Fehlern, die natürlich da verbunden sind. Jo, aber was kommt jetzt dabei raus? Wir werfen mal kapitänsmäßig den Blick in die Zukunft. Wie macht man das? Wir wissen eben, wir sind mehr geworden. Und wir wissen auch, dass wir noch mehr werden und dass vor allen Dingen viele Länder auf der Welt so werden wollen wie wir. Die finden Deutschland nämlich richtig toll. Und die sagen, boah, einmal im Jahr eine Fernreise machen, ne, Rente haben, viele Sachen mehr, das würde ich auch gerne haben. Und das bedeutet, die werden sich entwickeln. Ne? Vielleicht wir nicht mehr so schnell wie die anderen, aber das wird deutlich mehr werden. Und das drückt sich in der Regel dadurch aus, dass Energie ja einer unserer Hauptmotoren ist. Und der Hauptwohlstandsmotor ist in unserer Gesellschaft entstanden durch Verbrennung fossiler Brennstoffe. Das war ja eine tolle Entwicklung, dass man überall Energie hatte. Das ist doch wunderbar. Aber das gab eben den Preis dabei, dass dabei CO2 rauskam. Und das CO2 tut natürlich auch was mit der Umwelt. Sie sehen den Anstieg des CO2s seit den 60er Jahren hier in Mauna Loa gemessen. Mittlerweile sind wir schon hier oben, über 400. Das sind jetzt Einheiten, die müssen Sie nicht kennen. Aber ich möchte auch so ein bisschen so einen Lichtblick mal zeigen. Wenn man sich die CO2-Entwicklung anguckt über die letzten 15 Jahre, Europa, übrigens ist flach leicht nach unten. Das heißt, wir können auch mit weniger CO2-Ausstoß durchaus noch wachsen. Es sind mehr Leute nach Europa gekommen, der Wohlstand ist besser geworden. Wir haben es klüger genutzt, unsere Energie und auch andere dazu getan. Übrigens auch in den USA, unabhängig davon, was man in den Medien liest. Die Amerikaner machen sehr viel alternative Programme und weg von den Fossilen, wenn auch nicht in der Rhetorik. Aber on the ground passiert das. Die großen Länder, wo CO2-Ausstoß hochgeht, ist Indien und China. Und da könnte man natürlich sagen, ja, wusste ich es doch, die bösen Chinesen. Ganz ehrlich, damit das bei uns hier runtergeht, was haben wir gemacht? Die Schwerindustrie nach China exportiert. Ne? Da muss man nicht verhütten, da muss man keine Kohle verbrennen, da machen die anderen. Ne? Und dann kriegen die Haue dafür, ne? Und nicht wir. Ne? Aber wir haben sich durch Welthandel den Benefit. Ne? Kann man auch ein bisschen anders rechnen, aber das ist so ein bisschen das. Und diese Entwicklung wird eben genommen und dann machen sich kluge Köpfe Ideen, ja, was machen wir denn jetzt in der Zukunft? Und dann machen die Umfragen und sagen, ja, können Sie sich vorstellen, vielleicht in Zukunft nur noch Fahrrad zu fahren? Dann sagen sie, ja, weiß ich nicht so genau, meine Enkelin vielleicht. Ne? Und nach diesen Umfragen werden diese Szenarien gemacht, dass man sagt, oh, wenn wir uns gar nicht ändern wollen, dann landen wir hier oben mit dem CO2-Ausstoß. Und wenn wir wirklich Klimaschutz betreiben, dann geht es vielleicht deutlich runter. Ne? Das sind diese Szenarien, die ausgerechnet werden, das ist nicht vorgeschrieben. Nur was wäre, wenn? Ne? Und dann guckt man, was würde passieren, wenn? Das machen wir jetzt in Kiel, das machen die Kollegen in den USA, weltweit. Und da jedes Modell auch mit Fehlern behaftet ist, sagt man, ach, ich hätte gern lieber alle zusammen. Ne, was kommt denn so im Mittel raus? Ne, weil man weiß ja nicht, ob ein Modell gut ist. Und das ist eben der Grund, warum Deutschland und viele andere das IPCC, die Weltklimaforschungsberichte, einfordern. Frau Merkel sagt uns immer, Herr Fisbeck, wir müssen die alle 5 Jahre haben, sonst vergisst die Bevölkerung das. Und wir immer, oh, so viel Arbeit. Nein, das ist ganz wichtig. Die Gesellschaft, die Politik möchte gerne wissen, alle 5 Jahre, wie steht es denn mit dem Klima und wo geht die Reise hin? Und da wollen die nicht eine Einzelmeinung haben, sondern die wollen die Gesamtheit der Forschung befragen. Und das machen wir mit diesen Sachstandsberichten. Und die Wörter kennen Sie. Am Anfang waren die noch so ein bisschen moderater. Da waren noch viele Fehler und Unsicherheiten. Aber das wird deutlich klarer, die Aussagen. Ne? Warming of the climate is unequivocal. Das heißt, es gibt keine Zweifel mehr daran, dass das Klima wärmer geworden ist. Da waren die Aussagen in den 80ern durchaus vorsichtiger. Das liegt eben daran, dass wir mehr gemessen, mehr gelernt, mehr verstanden haben. Und das ist keine Einzelarbeit. Wenn man sich mal vorstellen, das sind 200 Kollegen weltweit, die diesen Bericht zusammen machen, in einem heroischen Aufwand mit über 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dazu Beiträge leisten. Die haben 54.000 Kommentare gekriegt von Gutachtern. Sie können selber Kommentare machen, die alle beantwortet werden müssen. und dann wird der Bericht geschrieben. Das ist ein sehr hoher Aufwand. Wir machen einfache Berichte bei uns beim Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen. Der hat auch zum Meer was gesagt. Der hat gesagt, die Zukunft der Meere zu warm, zu hoch, zu sauer. Das mit der Wärme hatte ich schon gezeigt. Ich zeige genau ein anderes Bild, der Erwärmung. Und hier muss ich einmal ein bisschen mich entschuldigen als Physiker. Wir zeigen hier nicht Temperatur, sondern Energiemenge. Denn in der Physik ist es so, Temperatur ist auch ganz nett, aber eigentlich die Energie, die Maßzahl der Wärme, nicht der Temperatur. Und wir zeigen hier die Änderung der Energie auf dem Planeten, nicht die Änderung der Temperatur. Und warum das ein Unterschied ist, das wissen Sie auch zu Hause. Jeder Zweite von Ihnen hat ja ein Schwimmbad zu Hause, ne? Und wenn Sie ein Schwimmbad heizen wollen, das kostet natürlich viel mehr Energie, als wenn Sie Ihre Wohnung heizen wollen. Das liegt daran, Wasser warm machen kostet viel Energie, Luft warm machen kostet nicht so viel Energie. Und deswegen ist eben die Erwärmung der Atmosphäre, kostet überhaupt gar keine Energie, das sehen Sie ja gar nicht mehr, den lila Streifen, der ist hier unten. Während die Erwärmung der Meere, das kostet die Energie. Das heißt, die ganze Energie des Klimawandels sitzt im Meer, 93%, um es genau zu sagen. Wir brauchen ein bisschen Energie, um die Gletscher zu schmelzen, so schlimm wie das ist. Aber das ist viel einfacher, als Meer warm zu machen und auch das Land zu erwärmen. Das haben wir auch gesehen in der Landwirtschaft. Das heißt, vom Energieaspekt her muss man ins Meer gucken. Und wenn einer die Frage stellen wollte, ob der Klimawandel aufgehört hat oder nicht, dann muss man ins Meer gucken, weil dort sitzt die Energie. Dort ändert sich eben die Energie. Und da, wenn man da genau hinguckt, sehen wir, es schwankt auch ein bisschen, aber das geht leider relativ stetig voran. Die Modelle kennen das. Die überlegen sich, was machen wir jetzt? Ne? Sind wir Energiesparer oder machen wir weiter so wie bisher? Ne? Und das wissen die natürlich nicht. Und dann sagen sie, okay, wenn wir weiter so machen wie bisher, landen wir in der roten Kurve. Und wenn wir die Top-Energiesparer sind, dann sind wir die blaue Kurve. Und was hier gezeigt wird, wie viel wärmer wird es noch von heute? Und da sieht man, es ist kaum zu glauben, dass wir nur ein halbes Grad mehr kriegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein Grad, vielleicht sogar zwei Grad mehr kriegen als heute. Und da kann man sich eben fragen, ob man in so einer Welt leben möchte oder noch kann und was dann noch geht, wenn so viel wärmer wird. Aber das am Ende liegt es darum, wie wir uns verhalten. Ne? Machen wir viel CO2 raus oder bemühen wir uns, machen aktiven Klimaschutz. Wenn es dann wärmer wird, dann kann man sich fragen, was macht denn der Meeresspiegel? Und das ist interessant. Selbst der aktivste Klimaschutz, den man sich überhaupt vorstellen kann, den wir uns kaum vorstellen können, dass das je einer machen würde, wo wir es ja eigentlich gerne wollen, bedeutet, dass die Meere weiter steigen werden, mindestens um einen halben Meter. Weil wir schon so viel CO2 im System haben, dass der Ozean langsam erst darauf reagiert. Das heißt, wenn wir das nicht haben wollten, müssen wir massiv CO2 rausnehmen aus der Atmosphäre. Das kann sich überhaupt noch kaum jemand vorstellen, wie das denn gehen soll. Das heißt, das haben wir jetzt schon uns eingekauft. Da haben unsere Enkel schon gut von uns, ob wir das wollten oder nicht. Und die Frage ist aber trotzdem, ob wir einen halben Meter kriegen oder einen Meter oder 80, 90 Zentimeter. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Sie sehen, die Unsicherheiten sind sehr hoch, wir wissen es nicht. Das könnte passieren oder das. Das ist eben Unsicherheit in der Forschung. Und wir versuchen, das eben genauer hinzukriegen. Aber Sie sehen auch da, das liegt an uns, ne? Ob wir einen halben Meter kriegen oder einen Meter oder einen halben oder 80 Zentimeter. Ich will noch mal ein paar Worte sagen zu dem anderen CO2-Problem. CO2 ändert das Klima, aber es wird auch, geht ins Meer rein. Manche von Ihnen zu Hause mögen gerne Sprudelwasser. Da gibt es ja diese tollen Anlagen. Ne? Nimmt man Leitungswasser rein, drückt auf den Knopf und dann kommt Sprudelwasser raus. Was haben Sie da gemacht? Da haben Sie CO2 ins Wasser reingetan. Wenn Sie da mal ein Stück Kreide reinlegen von der Zeit, wo Sie noch mit der Kreide in der Schule gearbeitet haben, diese alte Kreide, und mal eine Woche in der Sprudelflasche lassen und eine Woche in der Wasserflasche, dann sehen Sie, dass die Kreide in der Sprudelflasche angefressen ist. Weil diese Kalkschalen bilden Organismen, die mögen eben nicht die Versauerung. Denn ein CO2 im Wasser erhöht den Carbongehalt und erzeugt Kohlensäure. Und die greift die Organismen an. Wir können das messen, wo das ist, und dann erwarten wir eben, dass Meeresorganismen, die so schön gesund ausgehen, irgendwann brüchige Kalkschalen kriegen. Wenn man das mal so plakativ formuliert, Osteoporose des Meeres. Die meisten von Ihnen wissen, wovon ich rede. Schwache Knochen. Und das ist eine Sorge, die uns umtreibt. Wir wissen, das Meer ist basisch, hat einen pH-Wert von 8,1 so im Mittel. Und wir haben jetzt schon gesehen, dass wir 0,1 bis 0,2 pH-Einheiten saurer geworden sind im Meer. Das macht uns viele Sorgen. Denn wir wissen nicht genau, was das Ökosystem damit macht, wenn es in einer saureren Umgebung ist. Das wird es nicht mögen. Da wird es Arten geben, denen ist das egal. Und andere, die werden brüchige Knochen kriegen und nicht mehr sich so schön entwickeln. Die sind unter Stress. Die kommen unter Stress durch Chemie, die kommen unter Stress durch Erwärmung, Meeresspiegelanstieg, schwierig. Und da gibt es Aussagen, die sagen, tropische Korallen sind vielleicht in 50 Jahren alle krank. Nicht weg, aber alle krank. Und viele von Ihnen, die öfter in solche Regionen waren, haben das schon selber gesehen, dass Korallen vor 20 Jahren viel gesünder aussehen als heute. Ne? Die ersten Symptome sieht man schon. Das wird wahrscheinlich global auf uns zukommen. Ja, ein paar Worte will ich noch sagen zu anderen Themen. Das Bild ist natürlich sehr schön grafisch dargestellt, aber es ist in der Tat so, wer heute in manchen Stränden fährt, das haben die meisten von Ihnen schon gesehen, das ist einfach erschreckend. Was man da am Strand so findet, was da nicht hingehört. Früher fanden wir das noch lustig. Wir haben am Strand gegangen, noch ein bisschen was aufgesammelt, das war toll irgendwie. Aber die Mengen heute, gigantisch. Und wo kommt der denn her, der Müll? Wir wissen heute, dass 80% des Meeres kommt über Flüsse ins Meer. 80% kommt von Land. Und nur 20% kommt von den bösen Buben der Fischern und anderen, die Leute, die in Schiffen da unterwegs sind. Schifffahrt und Fischerei. Das heißt, diese 80%, das ist unser Verhalten an Land. Da muss man nicht Seemann sein. Das ist, was wir zu Hause tun. Deutschland zählt da nicht zu. Wir haben eine gute Müllwirtschaft. Bei uns kommt relativ wenig, zumindest von den großen Plastikteilen, ins System rein. Viele Entwicklungsländer haben keine Müllwirtschaft. Das kennen Sie auch alle. Da ist offene Mülldeponie. Und wenn man in der Monsunregenzeit ist man da nicht. Wenn man ein Jahr später wiederkommt, denkt man auch, die Mülldeponie ist ja schön aufgeräumt. Ja, die ist nicht aufgeräumt, die ist im Monsunregen weggeschwemmt worden, das ganze Plastik ist im Meer und dann wird nächstes Jahr wieder aufgefüllt, wenn wir dann als Gäste da sind. Ne? Ganz traurig, ganz viel. Ja, das Müll im Meer treibt rum, aber es gibt tatsächlich diese Müllwirbel, ich habe mir nur so ein Bild davon, das ist jetzt ein bisschen physikalische Ozeanographie, die manche wissen, dass es die Dinger gibt. Das sind keine richtigen Strudel, aber schon in der Mitte dieser großen Wirbel geht das Meer, strömt es ein bisschen runter. Das wird durch die physikalischen Kräfte ein Stück runtergedrückt. Das Wasser geht sozusagen runter, die Plastikpartikel schwimmen oben und bleiben gerade liegen. Ne? Also da wird sozusagen wie im Waschbecken in diesen Strudeln einfach das Plastik zusammengesammelt. Ne? Das kann ja nicht, das schwimmt ja. Und deswegen sammelt sich das Plastik da schön in diesen großen Müllstrudeln ein und wird ein bisschen dichter. Das ist auch partiell zu sehen, aber ehrlicherweise, das ist noch viel schlimmer in Flussmündungen. Aber es ist in diesen Müllstrudeln sammelt sich das. Und das ist schwierig für Fische, denn die wissen nicht den Unterschied immer zwischen Plastik und Algen und essen auch viel Plastik. Das können sie nicht verdauen. Die Mägen voll, man verhungert sozusagen und viele Dinge mehr. Das kann man sich vorstellen, ist nicht so toll. Was überraschend ist, dass eben der Müll im Meer deutlich älter wird als ich. Deutlich älter. Ne? Viele Sachen wie Sixpack-Ringe, Aluminiumdosen 200 Jahre, Einwegflaschen 400 Jahre und viele Dinge mehr. Manche Plastiktüten nur 20 Jahre, haben wir noch Glück gehabt, ne? Wollsocken geht so. Aber hier die Plastikbecher, die wir so beim Kaffeeladen kriegen, wenn die ins Meer landen, die überleben uns alle. Ne? Nicht schön, nicht schön. Ja, was machen wir jetzt? Letzte Viertelstunde reden wir über das Handeln, 10 Minuten. Fangen wir Müll mal an und gucken noch ein paar andere Sachen an. Bei Müll ist das klar. Ehrlicherweise ist Plastikmüll eine der leichteren Probleme für uns mit den Ozeanherausforderungen. Denn wenn man Abfall meidet, Abfall trennt, wiederverwendet, Abfallwirtschaft einführt, kann man dem Problem sehr gut Herr werden. Viele Länder, Frankreich hat auch schon angefangen, verbieten eben auch Plastikgeschirr. Ne? Wir sagen, braucht man nicht, kann man ja auch abwaschen. Und viele Dinge mehr, wo man einfach sagen kann, das ist zwar bequem, aber nicht so lebensnotwendig. Wenn wir ganz ehrlich, auf ein Auto verzichten, ist viel schwieriger als auf Plastikgeschirr zu verzichten. Ne? Und dann sollte man die leichten Sachen wenigstens schon mal machen, wenn wir schon im Auto so ein Problem haben. Aber das könnte man ja tun. Und das ist aber auch nicht nur in Deutschland, das ist eh nicht so schlimm, sondern wir müssen auch ein bisschen Verantwortung übernehmen für den Rest der Welt durch Entwicklungshilfeprogramme oder so. Die haben vielleicht die Ressourcen nicht. Ne? Könnte man denen ja ein bisschen helfen da. Ich glaube, da kann man viel machen. Schwieriger wird es mit dem Fisch. Wir überfischen sehr viel. Auch heute noch. Und da kann man sich ja mal fragen, warum machen wir das denn? Und wir haben es ja auch gar nicht so gemerkt. Ne? Haben Sie ein Gefühl dafür, was so ein großer Fisch kostet? Thunfisch, ne? Blauflossen, Thunfisch, so ein großer, 200 Kilo. Er ist Segler, wir fragen wir ihn mal. Ne? Was haben Sie ein Gefühl, was man dafür so kriegt, für so einen Blauflossen, Thun, 200 Kilo?
Wahrscheinlich vierstellig.
Vierstellig wäre also dann 20.000, sowas, ne? Hätte ich auch geraten. So ein großer Thunfisch, der Fischer kriegt vielleicht 1.000 und auf dem Markt 20.000. Ja, ich kann Ihnen sagen, am 5. Januar 2012, dieser Fisch, 260 Kilogramm, 736.000 US-Dollar. Ein Fisch. Habe ich gedacht, war unverschämt. Ne? Haben wir ein Jahr gewartet, ne? Ein Jahr später, kleinerer Fisch, 220 Kilogramm, 1,7 Millionen. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein besonderer Tag in Japan. Der erste Fisch des Jahres ist besonders wertvoll. Aber Sie können sich vorstellen, das ist die Ökonomie von Drogenhandel. Und genau so geht's. Da wird schön illegal gefischt, da werden sie nicht an die Regeln gehalten. Ne? Das ist eben so wie beim Drogenhandel. Ne? Wenn der Preis stimmt, geht ganz viel. Ne? Und das ist natürlich wieder an uns, weil wir zahlen ja den Preis. Ne? Da kann man sich überlegen, man kann auf die Fischerei schimpfen, aber ganz ehrlich, ich meine, die verkaufen an uns. Ne? Und wenn wir den Markt nicht haben oder das den Markt besser regulieren, dann wird das auch nachhaltige Arten der Fischerei geben. Aber im Moment ist der Markt halt katastrophal, schlecht reguliert. Europa war ganz schlecht, wir werden ein bisschen besser jetzt. Viele Dinge, die man darüber reden könnte. Aber es gibt gute Seiten. Wir erforschen, entdecken mehr aus dem Meer. Wir lernen dort Wirkstoffe kennen, gerade in der Tiefsee. Dort gibt es Organismen, Pflanzen, Dinge, die man züchten könnte für Nahrungsersatzmittelstoffe, für Kosmetika, aber auch für Krankheitsheilungen. Denn wir wissen natürlich heute, wer sich in der Medizinforschung auskennt, wird sehr viel mit sogenannten Mausmodellen gemacht. Da nimmt man einen Mausorganismus und prüft, ob ein Medikament hilft oder nicht hilft und ob verträglich ist. Man weiß aber heute, dass eigentlich Mäuse genetisch nicht dichter an uns dran sind als manche Meeresschnecken. Manche Meeresschnecken sogar einfacher und bessere Modellorganismen wären als Mäuse. Weil im Stammbaum sind wir da mal von weggelaufen, aber die Mäuse nach da, die Menschen nach da und die Schnecke ist uns gemeinsam dort. Und in der Medizinforschung überlegt man sich durchaus, mehr Meeresorganismen als Modelle zu nehmen oder aber auch von Meeresorganismen zu lernen über Infektionskrankheiten, über Barrierekrankheiten und andere Dinge mehr. Also die Life-Science-Forschung entdeckt auch ein Stück weit die Tiefsee. Das ist natürlich nicht so einfach, weil man da nicht so leicht hinkommt. Aber es gibt eben auch Sachen, die man dort decken kann, die in der Zukunft uns sehr helfen werden. Und auch das machen wir in der Forschung. Es gibt auch Rohstoffe im Meer, Metalle, Öl und Gas und andere Dinge mehr. Aber da muss man dann verhandeln, wenn man Meeresbergbau betreibt, das wird nicht ohne Schaden abgehen. Da wird es viel Zerstörung geben, auch im Meer. Da kann man natürlich sagen, das will ich nicht. Ich jetzt auch nicht. Allerdings, wenn wir alle ein Elektroauto haben wollen, irgendwo muss das Kupfer ja herkommen. Und dann ist eben die Frage, wie kann man es umweltfreundlicher hinkriegen? Im Meer oder an Land? Im Moment ist es ziemlich klar, an Land ist es umweltfreundlicher. Aber vielleicht gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sich da neue Sachen ausdenken, dass man vielleicht doch mal das Meer mehr nutzen wird. Denn ich habe es ja gezeigt, es wird eng für uns alle. Wir werden nicht Halt machen vor dem Meer. Aber wir in der Forschung versuchen zu sagen, naja, mach aber nicht naiv. Ne? Wir haben schon viele Sachen kaputt gemacht. Das Meer müssen wir nicht auch noch kaputt machen. Da gibt es aber auch tolle Optionen. Man kann in der Tiefsee sehr gut CO2 speichern. Das ist eine der sichereren Methoden, wie man CO2 speichern kann. Wenn wir jetzt alle sagen, wir wollen wirklich Klimaschutz betreiben, wir nehmen uns die Euros zusammen und machen das jetzt, dann ist ja die Frage, wenn man das CO2 rausholt aus dem Energiesystem, sagen wir aus dem Kraftwerk oder aus der Luft, wohin damit? Und da gibt es eine Möglichkeit, die in der Tiefsee zu verpressen. Das ist eine der sichersten Möglichkeiten, wie man CO2 auch langfristig aus der Atmosphäre rausnimmt und sozusagen dem Erdsystem zurückführt und dann nicht den Klimawandel hätte. Ist aber auch teuer. Aber Optionen erforschen wir eben auch da als Handlungsoptionen für die Zukunft. Ja, meine letzte Frage ist dann nochmal, wem gehört eigentlich der Ozean? Das ist geregelt, sagt er. Ne? Kollege, sind Sie Jurist vielleicht? Nee? Aber Sie kennen sich aus. Ne? Natürlich ist das ein Stück weit geregelt, aber das war im 15. Jahrhundert noch gar nicht geregelt. Im 15. Jahrhundert war das so, die Zeit der Entdecker, man hat ein Land entdeckt und dann war Spanien. Ne? Oder wenn die Portugiesen da waren, es Portugal. Ja, und die Spanier haben gesagt, wir haben das Meer entdeckt, das gehört uns. Da darf kein anderer auch rumfahren, das Meer gehört Spanien. Die Portugiesen haben gesagt, Moment mal, jetzt, wie jetzt? Und die Spanier haben gesagt, hier, ein Schiff kommt, Kanone draufhalten. Ne? Der hat da nichts zu suchen, das Meer haben wir entdeckt, gehört uns. Ja, was hat man damals gemacht, wenn sich zwei streiten? Spanien und Portugal. Wo geht man hin? Zum Papst, ne? Ja, was hat der Papst gesagt? Ja, schwierige Verhandlungen. Teilen wir das Meer einfach auf. Ne? Da Spanien, da Portugal. Kann man heute noch sehen. Ne? In Südamerika, portugiesisch sprechende Länder sind auf der Seite, spanisch auf der anderen Seite. Ja, die Holländer haben gesagt, wie und wir? Ne? Wenn die einen sagen, Holländer dürfen da gar nicht hin. Ne? Da Spanien, ja Portugal, that's it. Ne? Und danach wurde die Freiheit der Meere eingebracht, dass man gesagt hat, die Meere gehören erstmal so gesagt keinem und es gibt das freie Recht der Passage. Alle Leute dürfen auf dem Meer rumsegeln, wohin sie wollen. Das war eine große Errungenschaft, dass man sich darauf geeinigt hatte, dass eben das Meer nicht besitzbar war. Die Freiheit der Meere wurde aber dann auch als Problem erkannt, heute zunehmend. Und dann hat die Vereinten Nationen haben dann vor 25 Jahren das Seerecht verankert. Und das Seerecht regelt heute sehr viel, unter anderem auch, wer was wo darf. Und die Küstenstaaten wie Deutschland, wie Frankreich, USA, die dürfen 300 Kilometer von der Küste weg. Das ist ihre Wirtschaftszone. Alles, was da im Meer ist, gehört ihnen. Sie sind der Küstenstaat, sie sagen 300 Kilometer, alles meins. Ne? Wenn sie da was haben wollen, müssen sie fragen. Oder verkaufen oder Handel treiben. Und das sind diese gelben Zonen hier. Ja, jetzt gibt es ein paar Regionen, die rot eingemalt sind, zum Beispiel diese hier. Da gibt es ganz viele Länder, China, Vietnam, Indonesien und so weiter, die alle dasselbe Meeresgebiet beanspruchen. Ja, und da führen die heute auch Krieg drum. Gab es früher auch schon. Einer der wenigen Kriege zwischen Kanada und USA ging auch nur darum. Da gibt es nämlich auch eine Zone hier, die umstritten war. Und da haben die mal geschossen. Ne? Die Fischereifahrzeuge haben so ein Fischereifahrzeug abgeschossen, die Amerikaner, weil die gesagt haben, die Kanadier dürfen da nicht fischen, das ist unser Fisch. Das ist nicht immer lustig, auf See auch heute noch nicht. Auch da, wo ich jetzt hinfahre, Falklands, Malediven ist auch umstritten und viele andere Dinge mehr. Aber das Seerecht regelt das eigentlich. Aber dann gibt es eben das große Blaue, das ist ungeregelt. Das gehört eben allen. Und wenn allen was all gehört, ist immer schwierig. Ne? Zum Beispiel kann man da Meeresschutz betreiben. In ihrer ökonomischen Zone können sie sagen, da darf keiner hin, das gehört mir. Ne? Da machen wir einen gedachten Zaun drum. Wenn einer reinfährt, dann wird er da rausgeholt von der Polizei. Im offenen Ozean gibt es die Freiheit der Meere. Da können sie keinem verbieten, hinzufahren. Eigentlich auch nicht dort zu fischen. Schwierig. Da haben die Vereinten Nationen jetzt vor 2 Jahren angefangen, darüber zu diskutieren, wie man das regeln könnte. Die werden mit Sicherheit 5 Jahre daran verhandeln und vielleicht noch 5 Jahre später wird es dann einen Rechtsrahmen geben, dass man Schutzgebiete im Ozean ausweisen darf, der eigentlich keinem gehört. Also Meeresrecht klingt einfach, ist oft sehr komplex. Gibt es viele andere Geschichten, die ich dazu sagen könnte eben. Und das sind die Vereinten Nationen. Aber was sie noch machen, die Vereinten Nationen, die kümmern sich nicht nur um Frieden auf der Welt, um Meeresrecht, sondern die haben eben auch sich Gedanken gemacht, wie es denn gehen kann in der Zukunft. Und wir haben letztes Jahr die Entwicklungsagenda 2030 verabschiedet. Alle Staaten haben dafür zugestimmt. Das sind Ziele, noch keine Umsetzungen. Und man sagt eben, man will viele Dinge. Man möchte eben Armut abschaffen, keinen extremen Hunger haben, möchte sich um die Gesundheit kümmern, Erziehung, Gleichheit, viele Dinge mehr. Aber es gibt auch ein Ziel zum Thema Ozean. Ich habe da lange für gekämpft, aber ich kann Ihnen sagen, das war nicht einfach. Der deutsche Außenminister hat gesagt, Herr Fisbeck, wissen Sie, ja, das ist mit dem Meer, das sehe ich ja ein, das ist auch wichtig und so. Das machen wir cross-cutting, ne? So übergreifend. Ne? Wir machen was zu Biodiversität, wissen Sie, weil 10 Ziele wäre doch gut. Ne? 10 Gebote, das kann man noch merken. Und wenn wir Ozean da machen, dann werden es zu viele. Die Franzosen waren ein bisschen offener, die haben ja relativ viel Wasser, die sagen, ja, das wäre vielleicht doch ganz gut. Aber warum haben wir jetzt ein Entwicklungsziel für den Ozean? Nicht wegen Deutschland, USA war auch so ein bisschen, wissen Sie nicht, Frankreich ein bisschen dafür, viele andere dagegen. Wer hat es gemacht? Wir sind bei den Vereinten Nationen. Bei den Vereinten Nationen, bei fast allen Prozessen gilt eben Einstimmigkeit. Das heißt, alle müssen zustimmen. Und die kleinen Inselstaaten, Tuvalu, viele andere kleine, Sansibar, die haben sich zusammengerottet und haben gesagt, in diesem Geschäft, wisst ihr was, das ist zwar alles wichtig für uns, aber das Wichtigste für uns ist der Ozean um uns herum. Das ermöglicht uns als Inselstaat das Leben. Wenn der Meeresspiegel steigt, mehr als 1,5 Meter, verlieren wir sogar unsere ganze Küste da. Wenn die Fische weg sind, haben wir keine Lebensgrundlage mehr. Und die haben sich zusammengetan und gesagt, wir werden uns bei den Vereinten Nationen hinstellen und sagen, wenn ihr uns kein Meeresziel gibt, das ist genauso, wenn ihr sagt, uns gibt's nicht. Und das haben die gut gemacht. Und 2 Jahre später hatten wir das Ziel. Hat mich sehr gefreut. Die Wissenschaftler waren natürlich begeistert, die Meeresforscher meine ich jetzt. Aber das haben wir nur hingekriegt, weil eben die kleinen Inselstaaten politisch da Druck gemacht haben. Ne? Und ich habe heute Nachmittag in Berlin mit Herrn Bauernfeind gesprochen, der für die deutsche Nachhaltigkeitsarchitektur zuständig ist. Und wie Sie vielleicht wissen, wird die auch umgeschrieben. Und zum ersten Mal wird auch die über das Meer sich äußern. Und zwar deswegen, weil Deutschland gesagt hat, wir wollen ja alle Ziele auch abbilden können, das ganze Paket, und da kann man nicht eins auslassen. Und ich freue mich sehr, dass die deutsche Nachhaltigkeitsarchitektur auch was über Meeresschutz sagen wird, weil es ja nicht nur um Deutschland geht, wir haben nicht viel Wasser, aber wir sind ja auch verantwortlich für das große Ganze. Ja, zum Schluss noch ein bisschen Werbung, wenn Sie mehr lernen wollen über die Ozeane, deren Herausforderungen, deren Chancen und Sie sind ja alle online. Gibt es ein Werk, das heißt World Ocean Review, da gibt es mittlerweile 4 Bände schon von, das 5. kommt im Frühjahr raus. Und dort haben wir die Problemzonen der Meere mal zusammengefasst in einem leicht verständlichen Werk, schon ein bisschen dicker, aber kann man ein bisschen Hintergrundwissen darüber lesen. Wir haben eins über Fischerei, eins über Meeresbergbau und eins über Nachhaltigkeit jetzt. Und das haben wir Frau Merkel vorgestellt, Frau Damanaki damals bei der EU-Kommission. Das ist ein sehr erfolgreiches Exemplar. Bezahlt wird das von der Stiftung von Frau Elisabeth Mann-Borgees, die Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Mann-Borgees. Und sie war sehr für die Meere, hat sich eingesetzt für den Meeresschutz, das Seerecht und hat uns mit ihrer Stiftung ermöglicht, Ihnen in beliebiger Zahl diese Broschüren zu schicken, auf Deutsch, auf Englisch, wird von Schulen gerne genommen, aber auch international abgefragt. Wir haben mittlerweile schon 140.000 von diesem ersten Band verteilt und in der Summe von allen anderen nochmal so viel. Also wir tun auch was, um unser Wissen in die Gesellschaft zu tragen. Enden möchte ich mit, was ist meine Vision für das Meer in der Zukunft, in dem Kontext wir als Menschen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Ozean viel mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen. Ich bedanke mich bei der DFG, dass wir hier die tolle Ausstellung haben, in Bonn nicht nur hier, sondern auch da, weil die meisten von uns denken nicht so an den Ozean, weil er doch ein bisschen weiter weg ist. Aber ich glaube, der Ozean, ich hoffe, ihr habt das ein Stück weit sagen können, ist doch sehr wichtig für uns. Und ich glaube, das wäre schön, wenn wir einfach ein bisschen mehr auch mal den Ozean mitdenken, über alle vielen anderen Dinge, die uns so durch den Kopf gehen. Wir in der Forschung, unser Job ist es, mehr Wissen zu generieren. Das tun wir auch, wir bemühen uns auch. Aber ich glaube, gemeinsam, dieses Wissen tragen wir auch mehr in die Gesellschaft. Aber gemeinsam sollten wir eigentlich daran arbeiten, was wir machen. Ich habe ein paar Vorschläge gegeben, die können wir gleich noch diskutieren. Denn das ist eine gemeinsame Aufgabe, weil wenn ich mich hinstelle und Ihnen sage, Sie müssen das jetzt nicht tun, dann sagen Sie, der Fisbeck, der kann mir viel erzählen, das wird nichts. Ja? Sondern wir müssen das gemeinsam verhandeln. Wir müssen überlegen, ah, ich mache das doch lieber, weil meine Kinder und ich habe gehört, und das finde ich nicht so gut und so, dass man es will. Ja? Dass man Lösungen findet, die wir irgendwie hinkriegen können, die tragbar sind, auch bezahlbar sind und wo man auch sagt, nee, das will ich jetzt. Ich will einfach mich da besser verhalten und das ist eine gemeinsame Verhandlung. Das kann die Wissenschaft Vorschläge machen, aber abstimmen im Parlament bei Wahlen tun wir alle. Das heißt, es ist wichtig, dass wir da in Dialog kommen und ich hoffe, ich habe da ein paar Punkte mit Ihnen gemacht. Ja, wir haben die Wahl. Ich lade Sie ein, mit mir über Lösungen nachzudenken. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Martin Fisbeck war das, Klimaforscher und Ozeanograf am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Mit einem Vortrag über unser Verhältnis zum Meer, über die Probleme des Ozeans, aber auch dessen Nutzungsmöglichkeiten. Mit diesem spannenden Überblick sind wir eingestiegen in eine ganze Reihe von Vorträgen, die wir zum Thema Ozean in den kommenden Monaten noch hören werden. Morgen machen wir weiter und schauen uns etwas genauer an, was Fisbeck schon angerissen hat, nämlich was für uns im Meer noch so alles zu holen ist. Da geht es nicht nur um Fisch als Lebensmittel oder so, sondern auch medizinische Wirkstoffe, die da zu finden sind, etwa gegen Krebs oder als Antibiotika. Wir werden aber auch tiefer in das Thema Übersauerung einsteigen. Katrin Ohlendorf war für euch am Ruder. Bis morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.